Sem Woll. Ein Podcast des Osttiroler Bote mit Dieter Meier-Hassler und Michael Ecker.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Osttirol-Podcast. Sem Woll, ich bin Ecker Michaela, Chefredakteur des Osttiroler Boten. Und mir gegenüber sitzt wie immer der Dieter Meier-Hassler, Kolumnist des Osttiroler Boten.
Servus Michael.
Grüß dich Dieter und uns freut es heute ganz besonders, dass wir wieder mal einen Gast bei uns haben. Nämlich der Walter Wiedemeier. Grüß dich, Walter.
Servus.
Wir haben aber eigentlich einen sehr traurigen Anlass, warum wir heute die eingeladen haben, nämlich den Tod vom Hermann Walder, der berühmte Bruder vom Bios Walder, der ja in Innerfilraten erschossen wurde in den 80er Jahren. Und ich habe jetzt im Rahmen dieses Todes mitgekriegt, dass die Menschen in Osttirol diese Geschichte immer noch wahnsinnig beschäftigt. Und Walter, du bist ja ein langjähriger Freund vom Hermann gewesen. Erzähl doch mal, wie ist diese Freundschaft zwischen dir und dem Hermann zustande gekommen?
Ja, es war so, dass eigentlich der Hermann meine Cousine geheiratet hat, die Edith. Mhm. Ja, und da hat man sich halt in den 70er, 80er Jahren sporadisch getroffen und angefangen hat, das Ganze richtig ernsthaft zu werden. Wie der Hermann zufällig da im Osttiroler Bote eine Annonce gelesen hat, dass da unten in Steinfeld einer Holz verkaufen tut. Und das sagst du schon, schaller Hermann, nicht zweimal, dann ist er schon in Auto gewesen. Und ich habe das noch mitgekriegt, wie mein Schwager über die Straße runter, wie der mit dem geredet hat. Und dann dachte ich, das darf ja nicht wahr sein. Da will ich immer reden und argumentieren und schreien und polstern und hupfen. Und dann bin ich oben und habe gesehen. Jetzt habe ich meine Sonnenbrille aufgesetzt und habe gesagt, schaller, was ist los, wie geht's da denn? Und er sagt, wer bist du? Und ich sage, ja, ich kenne dich, aber du kennst mir nicht. Dann habe ich die Brille runtergetan und gesagt, du bist meine Cousine, die Edith geheiratet. Ja, Walter. Und dann haben wir ein Bier trinken gemacht, und hat er mich eingeladen zu sich haben, Schulboden in Siljan. Und da hat er mir dann angefangen, von dem Verbrechen zu erzählen und ich war insgesamt zweimal drin. Und das hat mich dann so interessieren angefangen. Dann habe ich ihn gebettelt, er soll mir Aktenmaterial und Fotos und so weiter geben. Und irgendwann hat relativ schnell hat mir das überhaupt nicht mehr losgelassen. Dann habe ich über 4 Jahre recherchiert, dass ich gekannt und wirklich mit viel profundem Wissen in jeder Hinsicht einfach die Bücher schreiben.
Dieter, jetzt darf mich von dir interessieren, wie hast du damals dieses Wilderer Drama miterlebt?
Ich war noch zu jung, ich war damals noch nicht bei der Zeitung, ich war damals Hackschüler, aber ich kann mich ganz genau noch an den legendären Club 2 erinnern, wo der Hermann eingeladen war und wir in ganz Osttirol haben das verfolgt, wie er dann wirklich vor dem Fernseher gestanden ist. Der Horst Friedrich Meier hat den Club 2 geleitet und der Hermann hat so richtig schön emotional, aber auch mit ganz klaren Worten hat er gesagt, ich bin eingeladen worden, um die Wahrheit zu sagen und ich sage euch jetzt die Wahrheit. Und hat eben klar gesagt, dass aus seiner Sicht sein Bruder eben ermordet worden ist. Und das haben sie dann auch erst gelassen und zweitens gesagt. Und außerdem hat er gesagt, ist der Landeshauptmann, hat einen Adler gewildert und der Bezirkshauptmann hat er gesagt, hat einen Stammbock gewildert. Der Horst Friedrich Meier war ganz starr und die ganze Zeit hat gesagt, das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und das hat ihm keiner widersprochen und es ist ihm auch nichts passiert. Da hat keiner einen Wirbel gemacht und daraus haben wir damals alle frei einfach geschlossen, das wird wohl die Wahrheit gewesen sein, weil sonst hätte er sicher ein Problem gekriegt damit.
Zumindest hätten sich der Landeshauptmann und der Bezirkshauptmann, weil er ja ein Adlermörder geschumpft waren, die hätten sich noch gewehrt. Und nachher haben sie den Dobel noch längere Zeit gefragt, ja, wann werden sie einmal sich da, hätte sie dann zur Wehr setzen gegen die, das, was der Walder da gesagt hat. Und dann hat er einfach gesagt, ja, mit dem Walders lege ich mich nicht an.
Mir hat das nämlich auch seit meiner frühen Jugend beschäftigt, der Fall. Der Papa ist auch sehr belesen, hat sehr viele regionale Bücher mit Osttirol-Bezug. Und da war unter anderem dieses eine Buch dabei, wo dieser ganze Fall, wo quasi der Prozess beschrieben worden ist. Und mir hat das Buch damals, als ich habe gesagt, da war ich 15, 16, hat mich niemand losgelassen. Und das war meine erste Berührung mit dem Fall und natürlich hat man sich dann die TV-Sendungen angeschaut. Es hat ja ein Thema mit dem Christoph Feuerstein gegeben, der ja den Hermann im Vilgratental besucht hat und das war quasi meine Begegnung mit dem Fall und ich habe den Eindruck, dass ganz viele Leute in meinem Alter und noch jünger sich für die Sache interessieren. Täuscht das, Walter?
Nein, das ist absolut so. Das hat ja die Leute bis auf den Zernozzi gefesselt. Und umsonst sind ja nicht in den Jahren nach dem Begräbnis ganze Pilgerscharen nach Kalkstein rein, um sich den Tatort einmal in weiterer Entfernung zu sehen, um den wunderschönen Grabstein zu sehen und so weiter und ein bisschen was zu erfragen für die Leute vielleicht. Aber es war Man darf nicht vergessen, es war wahrscheinlich eines der schrecklichsten Verbrechen in der Bergwelt, was da passiert ist. Gell? Man darf es bitte nicht verwechseln, wie es oft passiert, mit Wilczyc Jennewein. Das ist ein Blödsinn. Der Jennewein ist wegen einer Frau umgebracht worden und der Pius Walder, und das ist meine Vorstellung, die ich gekriegt habe, auch nicht wegen der 10 Gebote Gottes, weil dass du keinen umlegen darfst und nicht stellen darfst, das ist logisch, aber wegen der 7 Hauptsünden. Neid, Hass und so weiter. Ja? Und das haben sie mir halt, oder das hat mir der Hermann und mit der Edith erzählt, was da der Hintergrund war, vor dem das Ganze noch passiert ist. Nicht? Die Jäger natürlich, die selbsternannten Prinzen des Waldes, die haben keine Freude gehabt, wenn sie ihnen da andere die schöne Stickel weggeschossen haben. Dann die Kirche hat ja ganz, ganz massiv Stellung bezogen, nicht? Wenn man schon einmal am Tag der Gerichtsverhandlung in Innsbruck der Pfarrer drin für ein recht mildes Urteil die Leute zu beten bettelt, nicht? Und dann die Politik hat meiner Meinung nach auch eine dubiose Rolle gespielt, und die hat die verlängerten Arme dann bis auf den Richterspielmann gehabt und so weiter. Also man muss sich das einmal vor Augen halten, was auch in der Peripherie der Tat passiert ist. Die Leute wissen ja das alles nicht. Bei mir steht es in die BH drinnen, aber das sind so verrückte, fast unglaubliche Sachen, dass der Staatsanwalt von seinem Schwiegervater, der im Netzwerk des Richters war, ermordet worden ist. Oder dass der 4 oder 25 Jahre alt vom Schaller, der Sohn, sich selbst umgebracht hat und so weiter. Also mit der Tat allein war es ja nicht getan. Nicht? Und man muss schon einmal auch sagen, mit dem Schuss ist nicht nur das wunderbar junge Leben von Pius ausgelöscht worden, sondern es ist das Leben einer gesamten Familie mit 5 wunderbaren Töchtern, ist von heute auf morgen komplett auf den Kopf gestellt worden. Gell?
Es war wahrscheinlich auch für die Töchter vom Hermann dann kein normales Leben mehr, oder? Weil der Hermann war ja seit seines Lebens im Kampf dann quasi, oder? Gegen dieses Urteil, und im Grunde hat er sich ja Zeit seines Lebens ungerecht behandelt gefühlt, oder?
So ist es. Der Hermann war kein Studierter, aber er war ein absoluter natürlicher Scharfsinn, ein Hausverstand. Und der hat ihm gesagt, was er zu tun hat. Gell? Ich muss auch sagen, die Kinder haben eine schreckliche Zeit mitgemacht und haben auch das Recht darauf, mehr über das zu wissen, wer war denn das, wie war denn das und so weiter. Und der Hermann selber hat dann gleich mal danach draußen seine Firma geschlossen, hat die Leute ausgezahlt in Deutschland und ist einer, um für Gerechtigkeit und für Sühne einzutreten. Und was ihm da in den folgenden Jahrzehnten widerfahren ist, das ist ja mehr als nur aus der Haut zu fahren. Das muss man einmal auswissen, was Behörden teilweise versucht haben, um ihm im Führerschein wegzunehmen. Ich habe ihn besuchen müssen, oder mit ihm aus.
Wie lange ist das her? Ich kann mich da irgendwie noch erinnern.
Das ist das jetzt auch nicht mit dem Führerschein, das ist jetzt 6, 7, 8 Jahre her.
Das ist nicht so lange. Nein.
Das war ja für jüngere Formen. Für den Hermann war das natürlich immer brutal, weil er hat dann ein zutiefstes Misstrauen gegen diesen Rechtsstaat gehabt und aus seiner Sicht sicher zu korrekt, weil du hast unheimlich formuliert, ist jetzt bewusst vorsichtig, einen Haufen Ungereimtheiten gegeben, um das jetzt vorsichtig zu formulieren. Du siehst das anders, die versucht das neutral zu formulieren. Aber ich verstehe ihn. Aus seiner Sicht ist da alles falsch gelaufen, was in einem Rechtsstaat falsch laufen kann. Und durch das hat er ein unheimliches Misstrauen gegen natürlich alle Behörden und alles gehabt. Weil, wie du richtig sagst, eigentlich war das ja ein erfolgreicher Unternehmer, ein Holzbringungsunternehmen und alles gehabt. Die haben ja richtig gutes Geld verdient und eigentlich hat.
Man hat ja gesagt, in einem halben Jahr Mercedes, oder?
Naja. Die Männer haben gebuckelt und haben arbeiten gekannt. Und
3 Monate ohne freien Tag. Das muss man heute noch sagen, der 32 Stunden.
Ja, aber 7 Tage die Woche, gell? Ja. 12 Stunden
kein Alkohol, Tag. Kein Alkohol, keine Zigaretten, 15 Stunden arbeiten. Ja. Der Motor sogar 15, 16 Mal aufgetankt. Und
kein Alkohol und keine Zigaretten? Nein, null.
Das war nicht voll,
also das war sie von
uns. Jeder hat 5 Liter Milch gesoffen.
Nein, die haben voll akkord gearbeitet und dann, wenn sie unterwegs waren, haben sie wohl mal Gas gegeben, 3 Tage. Aber wenn sie gearbeitet haben, ist das, wie er sagt, wochenlang voller Akkord durchgearbeitet.
Wäre wahrscheinlich auch nicht gegangen, oder? Wenn du 15 Stunden am Tag arbeitest, wenn du dann auf Nacht noch 3 Bier einhörst, und das geht nicht.
Ja, vor allem haben die Art und Weise, wie sie gearbeitet haben. Ja. Die haben Sachen gemacht zu zweit, wo die Deutschen mit ihren Geräten und Maschinen und alles komplett gescheitert sind. Die hätten auch nicht den Mut gehabt, etwa auf 30, 40 Meter einen Baumhaufen und so weiter. Oder was auch passiert ist, da hat ein Bauer angerufen, da stehe ich mal auskommen und so weiter. Da sind die zwei umgehangen mit den Herren, oder das Vieh auf dem Boden ist erledigt worden. Die
haben ja unheimliche Kraft auch gehabt.
Ja, der Pius war sowieso. Ja. Der Pius hat ja mit 13 Jahren in Linz beim Zirkus seinen Expander da gerissen.
Ja. Aber war der Pius der Stärkere wie der Hermann oder waren die gleich stark oder gleich?
Ja, das kann man ganz wild schwer sagen. Man kennt ja wohl die Fotos, wo der Pius an zwei mit der langen Musel und richtig an dicken auf der Schulter durch den Wald durch.
Einen nassen aber wahrscheinlich
nicht. Ja, frischen. Ja.
Sagen wir so, im Fregatten hat man schon gewusst, was der, erstens waren sie einmal urfesche Typen. Ja. Mhm. Auf die ersten Touristinnen, die Weiberle, die Wiener und die Deutschen sind auf die geflogen, wie der Hund aufs Bahn. Nicht?
War das vielleicht auch ein Thema im Tal, dass die einfach fesch waren und begehrt waren und vielleicht so ein bisschen?
Das glaube ich weniger. Es war das ganze Paket, sagen wir so. Geld haben sie gehabt. Man kann sich nicht vorstellen, was da die Fregatter sich gedacht haben. Sie müssen mit den Sensen in die steilen Wiesen arbeiten bei der wildesten Hitze. Und da fahren wir vor der Bius mit dem dunklen Mercedes da ins Tal rein.
Alle Bergbahnbirbel.
Ja, ja. Wahrscheinlich mit Ledersitze.
Ja, und natürlich. Wenn da einer gemahnt hätte, er will stärker sein, aber der Hermann oder der Bius, der hat dann noch im meisten Fall nicht mehr gut ausgeschaut.
Aber Schlägereien hat es auch gegeben, oder? Zur damaligen Zeit.
Ja, auf jeden Fall.
Das war aber normal.
Das ist ja ganz anders zu interpretieren, so wie das heute ist. Nicht? Da hat einmal eine Tätsche gegeben oder irgendeine gestreckte Gerade und damit war die Sache erledigt.
Aber in den 60er Jahren ist einfach viel mehr Kraft geworden. Ja, 50er Jahre. Das war unter Anführungszeichen normal. Wenn du nicht wirklich ein Schwerverletzter war, hat die Polizei gar nicht eingegriffen. Also, das hat dann irgendwann erst in die 70er, 80er hat es dann aufgehört und ist man da schärfer geworden. Aber wo die ganz junge Buben waren, war das normal. Ist bei den Zeltfesten auf oder beim Ball, wie sogar da mal einer halt zwei, drei reingekriegt.
Aber ich bin der Meinung, dass über lange Zeit ein guter Teil der Bevölkerung ein falsches Bild von Hermann Walter gehabt hat. Mhm. Ich habe deswegen, weil du am Anfang gesagt hast, ein trauriger Anlass. Natürlich ist es traurig, aber für mich auch ein freudiger Anlass, weil ich stolz drauf bin, dass ich den legendären Scholler Hermann in- und auswendig gedarft kennenlernen. Mhm. Und kein Mensch, außer seiner Frau wahrscheinlich, die Sachen alle so geschildert gekriegt hat, was sich bei ihm im Inneren abgespielt hat und so weiter. Ich habe von alleine Verständnis für seine Art gekriegt. Natürlich, wenn er so furchterregend geschrien und lamentiert hat und wilde getan hat, ist das natürlich auf der BH nicht unbedingt gut angekommen.
Da hat sie dann die legendäre Geschichte mit der Schlange in der Milch.
Da hat es aber nur andere Geschichten auch gegeben. Einiges ist erlogen, natürlich, weil am Decke haben sie nie mit
der Matose. Das ist ein Gerücht, das ist ein
reines Gerücht. Das Gerücht haltet sich bis heute.
Ja, die Leute brauchen ja was zu reden. Der Hermann hat schon dafür gesagt.
Aber die Geschichte war ja gar nicht so negativ. Sie sagen, nein, wir haben sie nichts mehr zu trinken gekriegt. Das Gerücht, was der Walter jetzt bestätigt, das ist nicht stimmt. Dann hätten sie die Decke zerschnitten. Dann hat der Wirt gesagt, was kostet der Schmoren? Dann hat er das Geld auf den Tisch gegeben. So ist die Sage, aber ist nicht wahr.
Auf jeden Fall hat man seitens der Behörde schon gewusst, was zu tun ist, damit man diesen widerspenstigen Fregatter ein bisschen in die Knie bringt. Gell? Und ich habe mir mit ihm auf Innsbruck gefahren zum Psychiater. Man wollte unbedingt beweisen, dass er nicht mehr richtig dickt oben.
Echt? Okay. Wie lange kann ist das her? Kann man ihm einen
Führerschein nehmen?
Ja, vor 10 Jahren, oder?
Haben Sie das im Zuge dieser Führerscheinabnahme,
ja,
oder?
Ja. Und das hat man gebraucht, dass der Psychiater sagt, der tickt nicht mehr richtig, der darf nicht mehr Auto fahren. Weil es war so, da hat einer bei der Polizei gemeldet, da vorne fährt einer ein bisschen auffällig. Jack, Scholler, Hermann, ja, ist ja eh klar, der Scholler, schon wieder der Scholler.
Ja, langsam gefahren ist er wohl,
Alba. Er ist ein bisschen unkonventionell gefahren, ich bin ein paar Mal mit ihm mitgefahren.
So ein Opel hat er gehabt,
gell? Ja. Ja, und nachher, natürlich, die Pixie haben sie ihn abgenommen. Ja, der hat den K98er gehabt. Mhm. Ich habe ja das alles live miterlebt. Oder wie er da mit einem Hänger völlig überladen, mit Schindel für einen Kumpel gefahren ist, er war ja auch dabei. Da hat er mir lang auf dem Alter, Kim! Wie hat er gesagt zu den Polizisten?
ein spezielles
Schimpfwort gehabt. Aber es war halt allem zu lachen. Da war ich auch dabei. Es ist so viel passiert und das hat ihn schon sehr verzweifelt gemacht. Aber so wie du sagst, es war dieses Fehlurteil, diese komplett milde Betrachtungsweise seitens der Justiz, was ihn so verzweifelt hat. Natürlich zum Zeitpunkt der Tat und den Jahren danach, die Familie war in Schockstarre. Die haben keine vernünftige Entscheidung getroffen. Das haben die noch gemacht. Und gesagt, so Hermann, jetzt tun wir mal eins. Gell? Jetzt gehen wir beide mit deiner Pixe an einem 8. September in die Höllleitenhaufen, genau da, wo das passiert ist. Ich habe wohl gewusst, wo der Chef gestanden sein will, da bei Regerbach, und 107,8 Meter weiter drüben. Da schauen wir uns das an. Mit gehabt haben wir eine hochauflösende Fotokamera und 3-4 Leute, die uns da geholfen haben. Wir haben den K98 aufgepackt, in Stellung gebracht und hinter Kimi und Korn, weil es soll ja ohne Zielfernrohr passiert sein, haben wir die Kamera angebracht und haben 3 Fotoshootings gemacht. Mhm. Und Punkt 7:30 Da hast du gesehen, dass, weil ich habe die Tarnkappe vom Bios nachgeschneidert gehabt, habe die aufgesetzt und habe mich drüben hingestellt. Ohne Sechsfachzoom der Kamera hast du meinen Kopf nicht einmal als Stecknadelköpfel gesehen. Gell? Ohne das. Dann haben um 7:50 in der gleichen Geschichte, natürlich schlechtere Sicht, und um 7:50 haben wir wegen Dunkelheit aufgegeben. Dann will der um Punkt 8 oder um 8 will der mit dem letzten Schuss das in den Kopf getroffen haben. Das ist ein kompletter Blödsinn. Genauso wie das, dass bei der Tatrekonstruktion gesagt worden ist, ja, da bin ich gestanden und da vorne, rechts vorne, ist die Hülse gegen. Mhm. Man kann auch dann einzig, wenn die Hülse nach rechts hinten ausgeworfen und lauter solche Sachen. Mhm. Und um jetzt an das Thema Tat einmal vielleicht dazu abzuschließen, etwas, was kein Mensch auf der Welt verstehen kann, ist, dass der Bios 14,5 Meter über 50 Grad steiles Gelände geflogen ist, gell? Und unten durch einen jungen Baum beim Holz oder wo gebremst worden ist. Gell? Und ich habe wieder von mir das Obduktionsgutachten. Da findest du weder einen blauen, noch einen Kratzer, noch irgendwas. Der Bios hat das Loch hinter dem Kopf gehabt und vorne oben linken Ohr ist der Ausschuss gewesen. Nicht? Und sonst nichts, rein nichts, das gibt es aber nicht. Was aber da drin steht, ist, dass es von oben bis unten auf niedergewalztem Gras durchlaufende Blutspur gibt. Ja? Mhm. Und dann, dann wissen wir, um was es geht, was sie bei der Obduktion festgestellt haben, unter beiden Armen, also in der Achsel, Hämatome, blaue. Mhm. Okay. Und da brauche ich nicht Jus studieren, damit ich mir vorstellen kann, was da wirklich passiert ist. Und deswegen sind der Hermann und die, und vor allem ich jetzt in weiterer Zukunft, die werde da keine Ruhe geben, weil ich zumindest die Familie hat das Recht und die Öffentlichkeit hat das Recht, so etwas Ähnliches wie die Wahrheit zu erfragen.
Darf ich jetzt ganz kurz einhaken auf deine zwei Bücher? Wann hast du die geschrieben?
Ich habe angefangen zu recherchieren im Jahr 2012 und habe das noch am 17. präsentiert, oben in Siljan.
Da war eigentlich viel los, kann ich mich erinnern.
Ja.
Da war der Saal voll.
Ja, das war getreten voll.
Und versuchst du da Antworten zu geben auf die Ungereimtheiten oder hast du schon Antworten gegeben oder du bist noch mittendrin, glaube ich, in deiner Recherche?
Naja, du bist ja juristisch nochmal vorgegangen.
Ja, ne? Das heißt, ist einmal, ich muss zur Medienanwalt gehen, weil ich muss wissen, weil wenn es um die Inhalte geht, da wird es lebensgefährlich. Ich habe ja auch Drohungen gekriegt. Nicht? Man hat mir gedroht. Man wollte mich auch mit Rechtsanwalt so weit bringen, dass die Bücher nicht publiziert werden, weil ich gewisse Leute Angst gehabt haben, dass sie sich da in die Bücher irgendwie ungemütlich erwähnen. Gell? Ja, zum Medienanwalt und den fragen, ja, was darf er denn schreiben, ohne mich strafbar zu machen? Gell? Weil das ist das Leichteste. Zwischen die Zeilen, am Verdacht und so weiter, da bist du fällig. Na, und dann bin ich in der Nationalbibliothek gewesen, dann bin ich im Landesarchiv gewesen, habe mit Zeitzeugen gesprochen etc. Es war fürchterliche Arbeit. Ich habe nichts anderes getan, über 4 Jahre habe ich mich mit dem beschäftigt. Vor allem hat mir der Hermann alle Geschichten erzählt und da war ebenso wie im ersten Buch Wellenblut, da sind so fürchterlich viele lustige Begebenheiten drin. Mhm. Das ist einfach amüsant in Reinkultur, gell? Mhm. Weil der Hermann hat ja mit dem Bios ein Leben geführt, das ist ja kaum zu glauben, was der aufgehört
hat. Also im ersten Rebellenblut erzählst du ein bisschen die Jugendjahre von den Brüdern abgespart.
Ja, es ist ja so, das sind die zwei verschiedenen Leben von Hermann Walder. Mhm. In Deutschland, als Holzfäller, als junger Familienvater etc. Lustig und originell und wilde und original einfach so, wie er war. Und mit dem Todesschuss hört das Buch auf. Und dann beginnt das neue Leben. Und von da fangen dann die behördlichen Konfrontationen an.
Da, Walter, habe ich dich schon im Vorfeld des heutigen Podcasts gefragt, hätte sich der Hermann nicht irgendwie leichter machen können, indem er...
indem er Mund gehalten hätte, oder was? Nein, der Hermann.
Ja, das Mund gehalten ist vielleicht zu einfach gesagt, aber...
Wenn er es akzeptiert hätte.
Indem er...
Sowas kannst du nicht akzeptieren.
Wahrscheinlich nicht, gell?
Nein, sowas kannst du nicht akzeptieren. Schau, jetzt lese ich ganz kurz, was wir über Winfried Werner Lindy gesprochen haben. Ja. Was der...
Das erste Buch, was du erwähnt hast.
Genau, das ist
was der da gesagt hat. Hermann Walder ist Symbol für das Archaische, das Ursprüngliche. Seine Überzeugung ist seine Wahrheit. Vergessen, nein, verzeihen, so lange nicht, bis die Wahrheit gesiegt hat. Bios Walder war Opfer, kein Held. Hermann Walder, sein Bruder, ist Mahnherr, nicht Rächer. Der Rest ist Schweigen, wie Hamlet sagt. Ja.
Ich darf jetzt ganz kurz einhaken, weil du sagst, ich habe das Glück gehabt, den Hermann auch 2-3 Mal zu begegnen. Ich war jetzt nicht befreundet mit ihm, aber ich habe da das vorher im Privatgespräch gesagt, er hat mich einmal in Nickelsdorf, hat da irgendein Geschäft gemacht, dann ist er vorbeigekommen. Ich habe das Bild noch von mir, das ist auch eine kleine Anekdote. Im Hochsommer im August ist der Hermann Walder zu mir als Gast als einer oben ohne das weiße Hemd über die Schulter geschultert, weil es wahrscheinlich zu heiß war. Und dann hat er eben noch einen Weg gefragt und ich habe ihm das erzählt. Und wir haben dort ein paar Sätze gewechselt, weil ich gesagt habe, meinst du, ist, kann das 50 Jahre her sein und so, dass die das gekauft haben. Dann habe ich das erklärt. Und ich habe da als ganz freundlichen, liebenswerten Menschen in Erinnerung. Wir haben zwar nichts zu teilen gehabt, gar nichts. Und ein anderes Mal war Jörg Haider Veranstaltung in Lienz und da ist er halt hingegangen, hat sich den Haider angehakt und da waren junge Demonstranten und der ist da genau neben den Demonstranten jetzt bäderweise zu stehen gekommen und die haben Trillerpfeifen mitgehabt und da haben den Hermann auch so eine gepfiffen und hat er halt zweimal gesagt, verschwinde jetzt oder gibt's da Ruhe nicht und dann hat er halt wieder einmal eine gepfiffen, da hat er die Tafel weg und da hat die Tafel übers Knie seiner Mitte angebrochen, die Protesttafel, sagt, verschwindet Saufratz oder so ein bisschen in der Richtung und mehr war nicht, hat ein bisschen gestikuliert und geschrien auch. Da ist aber ein Polizist, der was ihn gekannt hat, das muss dann auch kein echter Gegner sein, weil er gesagt, Hermann, beruhig dich. Und dann ist der Hermann und mich bin dann auch zu, habe ich gesagt, jetzt lass die dummen Buben. Und er ist dann einfach gesagt, geh weiter vor. Und dann war der sofort wieder ruhig. Also ich habe die Erinnerung, dass er ein bösartiger Mensch war. Nein. Also der war eigentlich...
Du hast ganz am Anfang jetzt ganz was Wichtiges gesagt, ein liebenswerter Mensch. Gell? Genauso habe ich ihn kennengelernt. Der war so ein Tierliebhaber, das kann man sich gar nicht
vorstellen. Er hat ja ganz viel mit so Vögeln gezüchtet, oder?
Ja, der hat sogar Ameisenhaufen selber gezüchtet, damit er die Vögel füttern kann und so weiter. Er hat die zig Sorten Viehhaufen drin gehabt.
Und da gibt es ja dann dieses legendäre Video mit dem Auerhahn am Tod, oder? Das ist ja viral gegangen, oder geht immer noch viral.
Ja, Hermann Walder ist einfach Viecht. Praktisch, ja. Viecher, die Rechlen haben bei seinen Kindern im Bett geschlafen, in Hausgang sein Rechlen gewesen, der hat aufgezogen und so weiter. Mhm. Dann war er Kräuterfachmann, der hat über 30 Sorten Tee hat er oben mit der Edith selber geklaubt oben in den Bergen und selber getrocknet. Er hat gesagt, die Leute wissen ja alle nicht, wie man Tee richtig macht. Das ist ja so ein Blödsinn. Das müsst du so und so machen und so weiter. Und ja, er war natürlich auch ein Gerechtigkeitsfanatiker und ein fleißiger Arbeiter und ein Hobbyphilosoph. Gell. Und da muss ich schon
dazu sagen,
ein bisschen nahe, was der für Weisheiten von sich gegeben hat. Zu einem Rechtsanwalt oder zu einem Richter hat er auch gesagt, ach dumm und krumm studiert. Gell?
Aber was mir auffallen ist, haben sie wieder auf ORF diese Dokumentation ausgestrahlt, wo du, Walter, zu Wort kommst. Aus meiner Sicht eine gute Doku, finde ich.
Gut gemacht,
ja. Sehr, sehr gut, auch technisch gut gemacht. Und da haben sie immer wieder diese Szenen aus dem Club 2, den du schon angesprochen hast, Dieter, gebracht. Und der Hermann hat sich äußerst gut artikulieren können, ist mir aufgefallen, in einem wunderbaren Deutsch.
Das haben die Leute von der Firma Stihl in Deutschland, weil er war ja Werkstester von Stihl. Der hat ihm in Deutschland Vorträge gegeben und er hat denen von Stihl gesagt, oh, bei der Maschine, die ist zu schwer, da geht die Kette und so, das geht nicht so. Und so haben sie sich geändert. Gell? Und bei den Vorträgen hat dann einer gesagt, meine lieben Freunde, wie Sie hören, haben wir nicht nur einen wortgewaltigen Tiroler Bergmenschen hier, sondern auch einen, der wunderbar sprechen kann. Der hat ein Hochdeutsch da
reden. Ja. Mit einem leichten, viel gerade Akzent, würde ich jetzt sagen. Aber den hat ganz Österreich verstanden. Ja, so und wenn man den Club 2 nochmal geht, also gefühlt hat er damals 90% von Österreich auf seiner Seite gehabt.
Ja, das war der einzige Club, der in alle drei Länder übertragen worden ist. Deutschland, Österreich, Schweiz.
Ehrlich?
Der einzige Club,
ja. War ja damals Quotenrenner, glaube ich. Das ist ja auch wiederholt worden und hat immer noch gewaltige Quoten gehabt. Und also das war schon beeindruckend. Und ich habe auch den Eindruck, den bin ich nie ganz los geworden, wenn der Täter zugegeben hätte oder das gesagt hat, das ist ein Fehler, tut mir leid, ich habe durchgedreht, mit denen hätte er viel eher leben können, als wie mit aus seiner Sicht mit dem Fehlurteil und den ganzen Verduschen. Und er hat das Gefühl gehabt, da wird alles unter den Tisch gekehrt. Und wie du sagst, gefällt mir, ich habe ja für den Tirol-Kurier gearbeitet und ich habe den Werner Winfried Lienegurt gekannt als Kollegen, mit dem habe ich mich auch über das öfters unterhalten, deswegen kenne ich mich ein bisschen aus. Ich war in den frühen 90er Jahren dann schon bei der Zeitung, da war das ja noch relativ frisch, aber halt nicht mehr ganz neu. Und der hat dann gesagt, und der Linde hat das auch so gesehen, den wollte einfach Gerechtigkeit und wenn der das dann zugeben hätte und ob der dann schwer eingesperrt wird, das war dann gar nicht so wichtig. Ihn hat es gestört, war der Meinung gehabt, es wird alles verduscht und verschleiert und das hat ihn viel, viel mehr gestört, als wie das unter Anführungszeichen milde Urteil.
Also ein fürchterliches Verbrechen, unterm Strich dann mit 1,5 Jahren Gefängnis abzutun, ist auch für mich nach wie vor Katastrophe. Man muss ja auch wissen, dass der Schett bis hin zur Verhandlung dann, der ist jede Woche mit einem Innsbrucker Kennzeichenauto auf ins Feldgartental reingeführt worden. Der ist in Linz da bei einer Trophäenausstellung eingeladen.
Der war Freigänger, gewesen. Oder?
Ja, das ist ja unvorstellbar. Und sowieso eine komplette Katastrophe. Wie die Tat passiert ist, gell, da haben sich die zwei beteiligten Jäger gekannt bis drei in der Früh in Gasthofbadl in Anwesenheit von anderen Jägern und Leuten besprechen, statt dass sie das sofort getrennt in Gewahrsam nehmen und so weiter. Und die Widersprüche in die Protokolle, ich habe wirklich, die habe ich nicht gelesen, die habe ich gefressen. Und wenn man sieht, dass die beim Obduktionsprotokoll nicht in der Lage sind, eindeutig Aus- und Einschuss zu diagnostizieren, dann muss ich mich schon fragen, was ist denn die Kippe für die Leute los?
Ich würde jetzt noch gern auf was zurückkommen, was der Dieter gerade angesprochen hat. Du hast nämlich gesagt, 90% der Österreicher haben sich mit dem Hermann und mit der Familie Walda solidarisiert. Den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Ich glaube, das ist fast ein bisschen so eine Geschichte wie bei Haus des Geldes, wo quasi sich die Menge, das ganze Land mit den Bankräubern solidarisiert. In dem Fall mit den Wilderern. Mit dem tragischen Akt natürlich, dass der Pius verstorben ist. Ist das vielleicht aus soziologischer Sicht ein Thema, dass sich die Menschen immer mit denen solidarisieren, die sich gegen die Obrigkeit stellen?
Auf jeden Fall ist es ja so, und das ist ja schon im Mittelalter so gewesen, der Professor Girtler konnte das noch viel besser analysieren. Die Wilderer waren deswegen so beliebt, weil sie in die Hochgestochenen in Adel praktisch ein Wild weggeschossen haben. Die Wilderer haben aber die meisten deswegen in Hunger getan. Nicht? Und deswegen sind auch die Wilderer bis auf in die modernere Zeit Helden gewesen. Gell? Und sie waren beliebt und die haben nachher in die Dienen oben in die Alpen Fleisch vorbeigebracht. Nicht? Und durfte einmal die Schauen halt nicht auf die Nacht heimgegangen. Nicht?
Aber weil sie nichts in Essen gehabt haben, werden es die Walderbrüder nicht gemacht haben, oder?
Na, ach ja, erstens sind es 12 Kinder gewesen. Gell? Der Hermann hat allem zu mir gesagt, wenn er was schießt, dann nimmt er das Fleisch mit und da wird alles gegessen. Die Zunge hat alles, die Horn lässt er, weil die Horn kommunizieren. Hat er gesagt. Ja? Und der mit 12 Kindern der hat schon was gebraucht, der passt keinen Stab.
Aber zum Schluss haben sie wohl eher dann auch. Ich will es jetzt nicht oben tun, aber da haben sie schon, sie kennen es und das erwischt uns nicht. Also es war schon ein bisschen Provokation, das war schon dahinter.
Abenteuer war auf jeden Fall dabei.
Was aber, glaube ich, warum sich ja die Leute so solidarisiert haben, das habe ich ganz oft gehört in der damaligen, wir haben ja Rastas da am Kopf. Da habe ich gesagt, Wildern ist schon klar und wenn man sie erwischt, ist das auch eine Straftat. Da gehört er von mir, ist ein halbes Jahr eingesperrt oder was auch immer. Aber wenn sie ihn nicht erwischen, wegen einem Rehbock, kein Mensch zu erschießen, das steht einfach in keinem Verhältnis. Und das, glaube ich, hat die Leute so massiv gestört. Und die haben das gespürt, dass da irgendwas nicht stimmt. Also es hat die große Masse hat gespürt, dass er diese Ungerechtigkeit oder dass da was nicht sauber war, das, glaube ich, brauchen wir jetzt ohne irgendwas zu sagen, aber dass da so mal wir, ganz vorsichtig formuliert, Ungereimtheiten und ganz viel Widersprüche in der ganzen Fall drin waren, das ist, glaube ich, auch im kollektiven Gedächtnis der Österreicher drin geblieben.
Ich bin davon überzeugt, dass heute noch genug Menschen, in speziell die Eltern, im Feldgartental drin gibt, die ganz genau wissen, was da passiert ist.
Das wird es geben.
Ja, die gibt es. Ich habe ein paar schon kennengelernt und die haben ganz andere Behauptungen schon aufgestellt, aber die, wie gesagt, es ist gefährlich, dann sowas weiterzugeben. Aber auf jeden Fall wissen die Feldgarter schon, was da passiert ist. Und ich darf mir so wünschen, dass einmal einer einen Mund aufmacht, weil wenn du denkst, was früher das für Zeit war, da hat der Pfarrer gepredigt, durch jeden Tag Kirche zu gehen, jeder Kontakt mit der eigenen Frau hat zu einem Kind, muss zu einem Kind führen und so weiter. Und die haben vor lauter Beten sein, so oft immer fast erstickt, gell? Und diese Überchristlichkeit, die darf ich mir da auch wünschen. Das ist wie ein gelebtes Christentum, wenn ich einfach sage, was wirklich passiert ist. Ändern kann man es ja sowieso nicht mehr.
Es hat jetzt, oder es heißt immer, diese Walder-Saga hat das Tal gespaltet. Kannst du damit was anfangen?
Ja, sicherlich. Viele Leute waren auf der Seite der Jägerschaft, auf der Seite der Politik und der Obrigkeiten. Und viele waren halt aus ganz persönlichen menschlichen Mitgründen, aus Mitleid und so weiter, waren sie halt auf der Walder-Seite.
Ich habe jetzt in der Nachbetrachtung, ich war ja damals natürlich noch gar nicht auf der Welt, den Eindruck, dass je weiter man vom Feldgartental wegkommt, je eher solidarisieren sich die Leute mit dem Hermann und natürlich mit der Familie Walder. Täuscht es?
Ja, nein, das stimmt hundertprozentig. Und was auch interessant ist, die größten Fans von Hermann Walder sind in der intellektuellen Oberschicht. Das sind auch die wirklich die Die Hoch- und Viecher, hatten wir so. Ja.
Na, weil er, glaube ich, eine faszinierende Persönlichkeit war. Ich sage, ja, war der nicht wahrscheinlich gleich Volksschule gehabt oder, Volksschule und Hauptschule oder 8 Jahre Volksschule wahrscheinlich damals vielleicht sogar noch. Aber war er eigentlich von einem, wie sagst du, Naturphilosoph, ein unheimlich gescheiter Mensch, wo sich unheimlich viel Sachen, wie sagst du, jetzt mit Kreiter und mit dem Kochen und mit dem Motorsagen, wie er sich dann technisch ausgegangen hat, alles selber beigebracht hat. Also von der Intelligenz her, also den IQ von Hermann testen zu lassen, war sicher auch faszinierend gewesen.
Ganz genau, aber nicht ein Psychotest, damit man in den Führerschein wegkommt. Ja, da hast du komplett recht.
Ja.
Der Hermann hat auf einer Lehrt einen gesunden Hausverstand gehabt. Gell? Mhm. Und einen Scharfsinn, das habe ich eigentlich noch nie in meinem Leben kennengelernt. Nicht? Und dann war er, das muss ich schon sagen, er war sowas von originell und lustig. Und er hat Geschichten geliefert. Einmal hat ein Papst reden gehört im Radio oder im Fernsehen, da ist ein Vier gekommen, dass er heißrig ist, hat er am Vatikan einen Brief geschrieben und Geschichte. Da musst du das jetzt vorstellen. hat er einen Backel gemacht und ist in Indien auf die Post gehauen. Dann hat er sich aber gedacht, jetzt wenn da einer kommt, wenn ich da schon ein Kind mit einem Backel für den Papst, ja, das könnte ja Bombe auch drin sein und so weiter. Jetzt hat er für den Fall, dass in indischen Verhaften, für den Fall hat er schon eine Toilettentasche und ein kleines Käferchen mitgenommen, damit er nicht mehr heim braucht.
Nein.
Ja.
Ich sage nur mal sicher, ich habe mich aber nicht verhaftet.
Nein, im Gegenteil. Es ist auch mein Buch, das Schreiben vom Vatikan. Die haben sich sehr, sehr bedankt.
So. Na, ehrlich?
Ja.
Ich habe den Eindruck gehabt, dass die Leute in der Stadt oft mit dieser, der Hermann hat, du hast gesagt, eine liebevolle Art gehabt, aber teilweise sicher auch eine raue, oder? Das ist halt das Urvielkraterische.
Ja, das wilde Wesen von Hermann ist einmalig. Es gibt keinen zweiten.
Ich glaube, dass viele Leute in Lienz oft einfach überfordert waren, wenn der Schaller Hermann gekommen ist.
Wenn der in Gasthauser irgendwo Geschichten erzählt hat. In Deutschland war es so, wenn der einmal in Sonntag, der Bios und der in einem Gasthäuschen waren, die Leute mit offenem Mund stundenlang. Und da hat er wie gesagt, Herr Walder, liebe Priora Walder, könnt ihr nicht den nächsten Sonntag auch kommen wieder? Ihr braucht nichts zu bezahlen, aber tut's nur reden.
Der vier jetzt nochmal nachhaken, weil du hast ja, sind ja zwei Bücher. Ich habe so einen Eindruck, dass man hat es zum Schluss nur am Rande gespürt, aber waren es ja lebenslustige Leute. Die waren eigentlich voller Frohsinn. Und dann hat er dann schon ein bisschen ein verbittert, ist vielleicht jetzt auch der falsche Ausdruck, aber ein bisschen einen gebrochenen Eindruck gemacht. Wie schon gesagt, es war dann eine Wende in sein Leben und hat ihm das ein bisschen seinen Frohsinn gekostet. Das man ist ja verständlich. Es war ja sein Lieblingsbruder und die sind ja Tag und Nacht beieinander gesteckt, die waren ja fast Zwillinge, waren es zwar nicht, aber hat ihm das ein bisschen seine Lebensfreude gekostet. Na,
ganz gewiss. Dafür muss man ein Verständnis haben, dass nach so einem Erlebnis, nach so einem tiefen Schock, nach so einem tiefen Schmerz, jemand über längere Zeit einfach komplett, so wie du sagst, nicht ein bisschen gebrochen, er ist schwer gebrochen gewesen. Gell? Und die einzige Edith, die Gattin, die hat es müssen mit einer Unmenge von Verständnis, Geduld und Belastbarkeit die stützende Seile in der Familie sein Spaß gegangen. Der hat auch immer wieder zu mir gesagt, wenn die Edith nicht gewesen wäre, dann hätte ich ihn hochgedreht. Gell? Und natürlich hat er nachher in seinem Schmerz, hat er alles, was behördlicherseits gekommen ist und so weiter, noch aggressiver gegenargumentiert und so weiter. Er hat ja, Rekord war 6 blaue Briefe in einem Tag. Nicht? Aber er hat alles bezahlt und da hat er gesagt, jawohl, das habe ich getan und fertig.
Ich glaube, er war ja so ein hilfsbereiter Mensch, wenn jemand in Geldnot war, glaube ich. Habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass er dann schon geholfen hat.
Ja, absolut. So, Hermann Walder, hast du überhaupt alles haben gekannt? Leih, hast du ihn ja nicht gedacht, provozieren? Oder irgendwo im Zusammenhang mit dem Pius ein paar Sachen sagen, die nicht in sein Herz reinpassen? Aber sein hat es nicht mehr gut ausgeschaut.
Du warst ein Freund von ihm. Hat es eine Phase gegeben, wo die Freundschaft schwierig war? Oder wo?
Ja, es ist, auf einen Moment kann ich mich erinnern, da bin ich mit ihm rein ins Kalkstand gefahren. Dann habe ich beim Krawattel gepackt während dem Fahren und gesagt, so Hermann, gell, ich lese die Akten, was du da gesagt hast, dass du da zum Edelverweis pflücken drin gewesen bist. Ich gesagt, das kannst du anderen erzählen. Gell. Jetzt weißt du mal sagen, wie das Nachmittag mit dem Pius wirklich angefangen hat. Gell. Und dann hat der Oma Stotter angefangen und ihn echt angeschaut und gesagt, Hätte es außer damit, mit der Wahrheit. Da hat er mir das ganz genau erzählt, wie das gewesen ist.
Wie ist es gewesen?
Das war so, dass der Bius noch Mittagessen hat, hat er gesagt, du Hermann, ich hätte angeluscht auf ein Fleisch wieder. Gell? Und dann ist er hergegangen und hat sich seine Wilderutensilie in einen Rucksack zusammengetan und hat sich das Gesicht geschwärzt und so weiter. Und dann hat der Hermann hat noch einen Kofferraum von Auto reingetan. Da sind sie um eine halbe, Dreie, sind sie aber nicht von der Kalksteiner Seite, sondern unten, der anderen Seite. Mhm. Hergefahren und da sind sie noch sicher schlecht einmal begegnet. Und anscheinend hat ein Mädchen drinnen die Situation gesehen, wie der einer aufnehmen wollte war und so weiter. So ist das gewesen.
Das war der Anfang vom Ende von der tragischen Geschichte.
Ja. Jetzt hat in der vergangenen Woche die Verabschiedung vom Hermann Walder in Osterall stattgefunden. Man hat sich ja daheim im Haus, im Schulboden in Siljan vom Hermann verabschieden können. Ich war selber am Freitag dort und habe mich verabschiedet und habe Vaterunser gebeten. Und das war eigentlich ganz eine nette Stimmung. Wo man reingegangen ist, ist eine Box gestanden, eine Musikbox mit Mundharmonika-Klängen. Und zwischendurch ist einmal das Lied gekommen, wo die Töchter singen. Und irgendwie war es traurig, aber wenn man den Hermann gekannt hat, auch schön. Also ich habe kurz einmal schmunzeln müssen, wo ich dann die Mundharmonika gehört habe und mich an ihn verstanden habe, wo ich damals noch bei der kleinen Zeitung gearbeitet habe, ist er ja ab und zu in die Redaktion gekommen. Und das erste Mal, wo er gekommen ist, habe ich auch Angst gehabt. Weil ich, nicht, weißt du, ich war ein junger Bull mit 22 Jahren und da war gerade etwas passiert. Und er ist dann immer öfter gekommen und da baust du ja dann auch eine Beziehung ein bisschen auf. Und irgendwie war es dann auch schön so bei der Verabschiedung und es waren sehr viele Leute. Und da ist mir wieder bewusst worden, wie viel er eigentlich gekannt hat. Gell?
Er hat also ein riesengroßes menschliches Netzwerk gehabt. Ich kann mich erinnern, einmal haben ihn beim Prozess gegen Louis Holzer haben ihn begleitet draußen auf Innsbruck. Da sind wir von Auto außen und keine 10 Meter danach war es eine Baugrube. Sind wir da vorbei und hat oh, der Schaller ist das Servus. Man hat den überall.
In Innsbruck.
Ja, absolut. Überall. Ja, und er ist schon gleich wieder ein Schmäh erflogen und so weiter. Es war komplett rundum allem lustig mit ihm. Ja, der Hermann, ich habe das Gefühl, was du beschrieben hast, das insgenau so empfunden. Ich habe das Glück noch gehabt. Ich habe gesagt zu der Edith Bütchen, ich komme früher, aber bitte macht mir noch mal eine Sorge auf, ich will meinen Freund noch mal umarmen können. Dann habe ich ein paar Fotos in einigem getan und sage, wo wir ein paar da oben sind, noch in frohester Zeit und Gemeinschaft. Und das hat mich sehr positiv berührt. Und das sind unvergessliche Momente für mich. Und man, das können die Leute schon sagen, dass der Hermann gesagt hat, er hat in Österreich so viel mitgemacht, dieses Land verdient nicht einmal meine Leiche. Und er hat schon seit vielen Jahren einen Vertrag mit einem Institut in Wiesbaden oben. Das wird noch so sein, dass er jetzt ist er im Krematorium und dann, glaube ich, Anfang April einmal war die erste Möglichkeit, werden wir Krampus mieten, dann fahren wir auf Wiesbaden auf und unter der Buche 202, da ist übrigens das Lied da, das Schloss hängt da, Buche 202, wird die Asche beigesetzt.
Das Lied Buche 202, glaube ich, hat auf YouTube in den vergangenen Tagen wieder enorm viele Klicks dazu gekriegt mit dem Top von Hermann. Haben sich die Leute wieder damit auseinandergesetzt mit dem ganzen Fall und viele sind dann eben bei dem Lied gelandet.
Ich habe jetzt in YouTube geschaut, das wird etwa 16.000, 17.000 Klicks sein, gell? Mhm. Das ist enorm, weil da redet er selber auf den, das ist Instrumentaltitel, da redet er und jetzt kriegt der Text natürlich einen komplett anderen Hinter- und Vordergrund. Jetzt verstehe ich erst einmal, wie gut ich das da getroffen habe mit dem Text vor Jahren.
Und den hast du damals geschrieben, den
Text? Ja, oder? Das habe ich alles mit ihm produziert. Mhm. Ja. Ja, und gesungen hat der Filmstar Michael Thomas, auch, der preisgekrönt ist bei Rimini. Selber ein gnadenlos wilder Hund.
Mhm. Was mich jetzt interessieren wird, Walter, jetzt mit dem Tod von Hermann, wird es ruhig in diesem Fall, wird Ruhe einkehren oder wird der Kampf irgendwie weitergehen?
Kampf oder nicht Kampf, Ruhe wird es mir sicherlich keine geben, weil allein ich werde dafür sorgen, das ist schon was im Busch, dass wir ein Special machen, wo ich der Öffentlichkeit mein Fakten- und Aktenwissen in verständlichen Worten näher bringen und den Leuten einfach sagen, so wie das vor Gericht gegangen ist, kann das nie gewesen sein. Es ist komplett unmöglich. Ja. So kann es nie gewesen sein. Und das ist ja auch damals schon, ja, das wissen die Leute nicht, damals schon, im 85er Jahr, hat ein gewisser Diethold Schaar in der Kronenzeitung, in einer Reportage, im Zeitungsartikel Wilderadorf sorgt für Sprengstoff, schreibt er, dass er im Dol unterwegs war und mit den Leuten geredet hat. Und dann ist da, schreibt er, viele wollen heute noch nicht glauben, dass Orhan Schett Biuswalda erschossen hat. Das war jemand ganz anderer, hört man sagen. Ja. Und deswegen will ich, die Familie hat es verdient, will ich einfach eine klarere Sicht dieser damaligen Ereignisse voll aufholen, geht nicht, weil du kannst nicht gegen Tote prozessieren. Aber dass das so passiert war, wie das da in die Akten drin ist und wie es ausgesagt worden ist. Man darf nicht vergessen, da sind im Protokoll 19 Schüsse protokolliert. Ja. Wer hat denn die gehört, das ist? Hat man jemals Fingerabdrücke abgenommen? Ist das logisch, dass von 107,8 Meter der ohne Zielfernrohr sichert und der andere mit dem Zielfernrohr läuft bis auf 6 Meter zu?
Es hätte wahrscheinlich Zufall sein müssen in dem Fall.
Ja, das ist komplett unlogisch. Das ist nicht glaublich.
Glaubst du, jetzt muss ich sagen, dass du nochmal die Sensation und wie du sagst, auf der Hoffnung, dass die irgendeiner, ja, der es vielleicht weiß, wie du vermutest.
Es gibt ja nur Leute, die das wissen.
Dass das dann aufkommt und dann
quasi... Wenn einer sagt, schau's...
Dass es noch zur Wende kommt im Fall sozusagen...
Ich wollte das Ganze schon verfilmen lassen, aber nur hat noch der Otto Reitzer mit seinem Chef in der Zielkurve ist ihnen das alles zu Hause geworden, gell? Weil ich habe das auch selber gesehen. Ich bin wenige Wochen, bevor die Birchler publiziert was sein, angerufen worden. Hat man mir gedroht, wenn ich die Birchler ausgebe, gell?
Aber hast du dann nach Erscheinung mal irgendwas gehört oder hat es da einen Zwischenfall gegeben?
Nein, dazu sind die Leute eigentlich zu feig. Die meisten getrauen sich ja wirklich nicht auf eine Konfrontation einzugehen. Zweitens, wenn nichts weiß, muss alles glauben. Wenn ich überhaupt nichts weiß über den Fall, was will ich denn da gescheit umreden? Und deswegen musste ich hab ja auch gemessen 25 Jagdbücher lesen. Bis zum Ortega-Uegersee, Philosophie der Jagd und so weiter, mit dem Girtler seine BH schwanger werden, damit die überhaupt einmal mir auskennen, um was geht's denn da überhaupt? Und Linde, sein Buch, habe ich so oft gelesen, dass alle Seiten rausgeflogen sind. Das Buch ist, einmal besteht einmal das Blattl. Aber man, der Linde ist ein Lyriker, der hat es auf andere Art und Weise dargestellt, hat aber nie eine Tatrekonstruktion gemacht. Ich habe die gemacht.
Was mich fasziniert an diesem Fall ist eigentlich, dass mir jetzt 40 Jahre danach oder mehr als 40 Jahre danach, dass das immer noch präsent ist, immer die Leute bewegt. Warum? oft so ein 40-jähriger Fall interessiert eigentlich kein Mensch mehr, gell?
Das ist das absolut Auffällige. Ich denke mir das genauso. Und das darfst du nicht vergessen. Da gibt es einen Ort Fanclub in Ariach unten. Da gibt es einen Bursch aus Salzburg. Wir treffen uns an jedem 8. September wie ein kleiner Sternmarsch und dummes Grab besuchen und so weiter. Das sind junge Leute, die einfach auch massiv interessiert sind, weil die Sache selber einfach bis zum heutigen Tag massiv umstritten ist. Gell? Das muss ich dazu sagen.
Und ich glaube auch, dass aber viele Leute im deutschsprachigen Raum den Fall kennen, weil ich war gestern tatsächlich am Sonntag Skitour in Kalkstein und dann siehst du, wie die Leute danach, ein Deutscher unter anderem, nach der Skitour um in den Friedhof gehen und sich zum Grab stellen.
Ja, wie gesagt, bis zur Nordsee auf dem Hermannwalder ist bekannt. Und deswegen heißt das zweite Buch, lieber sterbe ich, als Unrecht zulassen. Ja. Und solange der Hermannwalder nicht das Gefühl gehabt hat, dass es endlich einmal die Tat gesühnt ist, nicht gerecht, gesühnt, einfach gerechte Strafe, und dass man ihn in der Ruhe gelassen hätte, nicht? Und dass man nicht versucht, überhaupt alles wegzunehmen. Am wildesten Weg getan hat ihm in der jüngeren Vergangenheit, dass man ihm die Viecher um den Zoo weggenommen hat. Gell? Wobei Fachmann wie der Bechlerner in Wien geschrieben hat, dass Hermann Walder einfach ja, komplette hohe Qualifikation für Tierzucht.
Echt? Hat es da einen Schriftwechsel gegeben?
Ja, das hat er geschrieben, was der Hermann ausgezichtet hat.
Das ist schon Grunddirektor der ehemalige, oder?
Ja. Ja, Hermann Walder war ganz ein spezieller, besonderer Mensch. So wie es von dir gesagt worden ist, er eigentlich sehr, sehr liebenswürdig. Aber er ist nicht so auf die Welt gekommen, wie man ihn gekannt hat, sondern er ist so geworden.
Aber ich verstehe es, weil der Michael jetzt sagt, der hat Angst gehabt. Ich habe archaisch, aber ich habe damals war, aber da habe ich ihn verstanden, dass er Zahnig geworden ist. Ich hätte ihn von dem nie Angst gehabt. Ich habe den immer relativ positiv gesehen. Ich wüsste, das ist ein Burgener und das ist ein großer Michel, aber ich hätte von dem nie. Also ich hätte, das habe ich nicht gehabt. Man hat Respekt gehabt vor so einem Mensch, aber Angst hätte ich
ja, von dem nie. Ja, wenn der mit seinem weißen Protestmantel durch die Stadt gegangen ist, mit der Bios-Krawatte, mit der Schmalzlocke rein, den schwarzen Schnauzer, das hat sich in ganzen deutschen Sprachen gibt es
keinen. Er war schon eine Kultfigur, auch vom Auftreten.
Er war ja. Kult, ja.
Da draußen in St. Pankratz im Wilderer Museum, da ist er stets der Megastar gewesen. Da war alles um ihn herum. Ja.
War der Hermann war eigentlich auch, hat er auch gebildet, nicht leider Bios, oder?
Ich darf euch beruhigen, zu der Zeit.
Ja.
Also hat damals sogar der Pfarrer gebildet. Gell? Alles klar. Erstens einmal, da hat man
einen Hermann. Also, wenn man jetzt die Wilder auf den Garten aufzählen muss, dann geht es in die Dutzende, wenn nicht in die Hunderte.
Such mal gescheit ein paar aus, die ich nicht gebildet habe.
Alles klar.
Der Pfarrer gebildet hat sogar einmal in Gottesdienst versammelt, weil er beim Bildern oben ist eine Lawine oder was gekommen. Da ist er nicht mehr zurechtgekommen. Eben. Abgesehen davon hat er ein lediges Kind auch gehabt. Den haben wir sogar besucht in Innichen.
Dann würde ich jetzt mal Abschlussfrage stellen. Walter, wenn du heute oder morgen nochmal mit dem Hermann und mit dem Bios irgendwo im Vielgarten auf einem Bankerl sitzen könntest, was darfst du denn fragen und was darfst du den Bios auch fragen?
Ja, das ist und bleibt die Illusion, weil es leider nicht mehr möglich ist. Ich tat mir wahrscheinlich mit dem zu dritt auf einem Bankerl sowas von fürchterlich von Herzen amüsieren. Und noch einmal, ich bin dankbar. Schade, dass ich den Bios nicht kennengelernt habe, aber ich bin dankbar, dass ich den Hermann und seine wunderbare Familie habe so tief ins Herz reinschauen können und sie kennenlernen. Und gegenüber dem Hermann, weil er ist ja eigentlich der Wichtige in unserer Sendung heute, gegenüber dem Hermann empfinde ich höchsten Respekt und Dankbarkeit und Demut auch. Und ich habe ihm zum Schluss irgendwann so gesagt, Hermann, Dankeschön, mach's gut, du bist ein toller Bursch.
Vielen Dank, Walter, für die schönen emotionalen Schlussworte. Das war's mit dieser Episode von Sam Woll. Vielen Dank fürs Mitreden, Mitdiskutieren. An dir, Dieter. Wir freuen uns wie immer auf Feedback, auf Nachrichten und ich glaube, dass das wirklich ein Thema ist, das uns noch länger beschäftigen wird und ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ich will mich bedanken und ich will euch auch sagen, dass ich empfinde, dass dieses Format wunderbar ist, was ihr da macht und sehr viel öffentliches Interesse verdient. Das will ich schon sagen. Danke.